بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar gehen wir der Frage nach: Gibt es eine gute Bid'a Hasana? Die Befürworter der Bid'ah sagen natürlich, wir befürworten nicht jede Neuerung, sondern die guten. Sie unterteilen also die Bid'ah in gute und schlechte. Bid'ah Hasana und Bid'ah Sayyi'ah. Und wir sagen, aber An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jede Bid'ah ist eine Irreleitung. Also jedes neu eingeführte ist eine Irreleitung. Und jede Irreleitung ist im Höllenfeuer, wie es in einem Hadith heißt oder in einem Wortlaut, wobei dieser Zusatz bei einigen Gelehrten als nicht authentisch eingestuft wird. Also kullu muhdathatin bid'ah, alles was neu eingeführt ist, ist eine Erneuerung. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ und jede Erneuerung ist eine Irreleitung. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ also dieser letzte Zusatz, jede Irreleitung ist im Feuer. Einige sagen, das ist nicht ganz authentisch. Was authentisch ist, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ jede Erneuerung ist eine Irreleitung. Und Irreleitung ist nicht gut. Also gibt es keine gute Bid'ah. Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagte, wer im Islam eine Erneuerung einführt, die er als gut ansieht, behauptet damit, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verraten habe. Denn Allah sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch, eure Religion, vollendet. Und jetzt kommst du und sagst, nee, sie ist nicht vollendet. Da gibt's noch was. Was damals kein Bestandteil der Religion war, kann auch heute kein Bestandteil der Religion sein. Und Ibn Umar, radiallahu anhu, sagte, jede Neuerung, also Bid'ah, ist ein Irrweg oder eine Irreleitung, auch wenn die Menschen sie als gut ansehen. Also ob die Menschen sagen, das ist doch was Schönes, ist doch was Tolles, das ist nicht der Maßstab, damit wir sagen, es ist eine gute Bid'ah oder eine schlechte Bid'ah, sondern alles, was neu eingeführt wird in der Religion, im Religiösen, ja, nicht im Weltlichen, das ist eine Bid'ah und alle Bid'ah, also Plural von Bid'ah, sind eben schlecht und abzulehnen. Al-Imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, sagte, die Missbilligung der Neuerungen und der eingeführten Dinge ist allgemein und schließt keine bestimmte Neuerung aus. Also Al-Imam al-Shatibi, rahimahullah, einer der Pioniere, was die Forschung in Sachen Bid'ah angeht, und sein Werk Al-I'tisam, wie schon mehrmals erwähnt, ist ein Grundlagenwerk in Sachen Bid'ah. Was ist Bid'ah, welche Formen und so weiter. Und er sagt nun, die Missbilligung der Neuerungen und der eingeführten Dinge ist allgemein. Also, es gibt keine Ausnahme. Alle Bid'ah sind schlecht. Dann sagt er, die Beweise für die Allgemeinheit der Missbilligung sind vielfältig. Also er sagt, es gibt mehrere Beweise, warum wir sagen, jede Bid'ah ist schlecht und es gibt keine schöne oder gute Bid'ah. Erstens, sie sind allgemein und uneingeschränkt überliefert, ohne jegliche Ausnahme. Also, was ist allgemein und uneingeschränkt überliefert? Die Verurteilung der Bid'ah, also in allen Ayat und Ahadith, haben wir ein Wortlaut, der darauf hinweist, dass alle Bid'ah verboten sind. Zum Beispiel dieser Hadith. Kullu, jede Bid'a. Und das hat Nabi sallallahu alaihi wasallam jede Jumu'a erwähnt. In seiner Eröffnung. Also der Freitagspredigt. Innal hamdalillah, nahmaduhu, nasta'inuhu und so weiter. Dann sagte er, inna asdaq al hadithi kalamullah und so weiter. Wa khayr al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharr al umuri muhdathatuha, und die schlimmsten aller Dinge sind die neu eingeführten. Wa kullu muhdathatin bid'a, und jedes neu eingeführte ist eine Erneuerung. Wa kullu bid'atin dalalah, und jede Erneuerung ist eine Irreleitung. Das hat er wiederholt, alayhi salatu wassalam. Das hat er nicht einmal, nicht nur einmal gesagt. Also er sagt, in keinem Koranvers oder Hadith heißt es, dass es unter ihnen etwas Gutes gebe. Unter was? Unter den Erneuerungen. Es heißt nirgends, jede Neuerung ist ein Irrtum, außer diese und jene. Wenn es also eine Neuerung gäbe, die aus rechtlicher Sicht lobenswert oder einer rechtmäßigen Handlung gleichzustellen wäre, wäre dies in einem Koranvers oder Hadith erwähnt worden. Doch dem ist nicht so. Zweitens, es ist in den wissenschaftlichen Grundlagen fest verankert, dass jede allgemeine Regel oder jeder allgemeine Beweis, wenn sie sich an vielen Stellen wiederholen und grundlegende Bedeutungen bekräftigen, ohne dass eine Einschränkung oder Ausnahme erwähnt wird, auf ihrer allgemeinen Bedeutung beruhen. Er sagt, wenn Nabi sallallahu alaihi wasallam diese Sache immer wiederholt und er macht nie eine Ausnahme, er erwähnt nie außer das wurde zwar neu eingeführt, aber das ist gut. Wenn er nie eine Ausnahme macht, zeigt das was? Dass das immer schlecht ist. Er sagt, als Beispiel für diese allgemeinen Formulierungen, alles, jeder, immer, das sind Worte, die deuten auf was? Auf Allgemeinheit. Allah sagt, Alla taziru waziratun wizra ukhra, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen trägt und dass dem Menschen nur zusteht, was er sich erworben hat. Das ist allgemein formuliert. Das gilt immer so. Keiner ist für einen anderen verantwortlich. Ähnlich verhält es sich mit den überlieferten Aussagen, jede Neuerung ist eine Irreführung. Jede eingeführte Sache ist eine Neuerung. Diese wurden mehrfach in verschiedenen Situationen wiederholt, ohne dass es eine Einschränkung oder Ausnahme gibt. Das beweist klar, dass sie allgemein gemeint sind, dass es also keine Ausnahmen dafür gibt. Drittens, der Konsens der Salaf, der Sahabe, der Tabi'un und ihrer Nachfolger, Tabi'ut Tabi'i, zeigt ebenfalls, dass sie alle Neuerungen missbilligten, sie als verwerflich betrachteten und sich von deren Anhängern fernhielten. Dies geschah ohne Meinungsverschiedenheit, was durch Untersuchung als feststehender Konsens gilt. Das beweist, dass jede Neuerung falsch und unrecht ist. Also er sagt, wir haben Konsens. Es gibt keine Ausnahme. Also kein Sahabi hat gesagt, weißt du was, lass uns was erfinden. In den letzten beiden Vorträgen haben wir die angeblichen Erfindungen behandelt. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder nach dem Ableben des Propheten alaihi salatu wasallam. Nicht, dass jemand wieder mit diesen Beispielen kommt. Ja, dass wir sagen, das war keine neue Erfindung, die als Bid'ah gilt. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Wer es nicht gesehen hat, bitte die letzten zwei Vorträge. Er sagt, also das war der Konsens. Viertens, der Verstand selbst bestätigt dies, denn das Wesen der Neuerung besteht darin, der Religion zu widersprechen. Was ist eine Bid'ah? Es ist etwas Neues, was die Religion nicht aufgefordert hat. Das ist eine Bid'ah. Also, er sagt, denn das Wesen der Neuerung besteht darin, der Religion zu widersprechen und sie zu verwerfen. Was in dieser Weise der Offenbarung widerspricht, kann unmöglich in gut und schlecht unterteilt werden. Also, yani, gibt es einen guten Widerspruch gegenüber der Religion? Gibt es eine gute Widersetzung gegenüber der Religion? Das ist doch ein Widerspruch. Wie kannst du sagen, Bid'ah, also Widerspruch gegen die Religion, aber gut, geht nicht. Also auch rational ist das nicht möglich. Es ist nicht denkbar, dass man etwas lobt, das sich der göttlichen Gesetzgebung widersetzt. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt, die gute Neuerung, also Bid'ah, Hasanah, nach der Auffassung derjenigen, die die Neuerungen in gute und schlechte einteilen, muss von einem der rechtschaffenen Gelehrten, denen man folgt, als empfohlen angesehen werden. Also da sind sich selbst diejenigen, die sagen, es gibt gute und schlechte Bid'ah, die sind sich einig, nicht alle Erneuerungen sind gut. Sehr gut, dann haben wir, okay, schon mal einen Schritt. Oder kann ich einfach drauf los erfinden, wie ich möchte? Nee. Gibt Regeln. Okay, sehr schön. Also, die angeblich gute Bid'ah muss bestätigt werden, oder nicht? Von den Gelehrten. Oder kann jeder erfinden, wie er Lust und Kleingeld hat? Kann nicht. So, Ibn Taymiyyah sagt, die gute Neuerung nach der Auffassung derjenigen, die die Neuerungen in gute und schlechte einteilen, muss von einem der rechtschaffenen Gelehrten, denen man folgt, als empfohlen angesehen werden. Und es muss einen religiösen Beweis für ihre Empfehlung bestehen. Es muss einen religiösen Beweis für ihre Empfehlung bestehen. Ebenso sagt derjenige, der meint, dass jede religiöse Neuerung tadelnswert ist. Auch derjenige, also wir sagen ja, jede Bid'ah ist Balala, Irreleitung. Was sagen wir? Wir sagen auch, jede Sache muss einen Beweis haben. Aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, jede Neuerung ist ein Irrweg. Und der die Aussage Umars über Tarawih-Gebet, was für eine gute Neuerung ist das oder das ist, erwähnt. Er nannte sie nur deshalb Neuerung, weil dies ihrem sprachlichen Sinn nach so bezeichnet wird. Also Umar radiallahu an hat ja nichts Neues erfunden. Tarawih, gab es das schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Hat ein Nabi sallallahu alaihi wasallam Tarawih gebetet oder nicht? Ja. Also, da kann keiner sagen, Umar radiallahu an hat etwas neu erfunden. Aber Umar sagte, Ni'matul bid'ah, wie gut diese Bid'ah ist. Also hat er Tarawih Bid'ah genannt. Ja, das ist sprachlich. Es ist wieder was Neues. Nicht, weil es das vorher nie gegeben hat, sondern es ist etwas Neues im Zeitalter von Umar radiallahu an. Das wurde im Zeitalter von Umar radiallahu an in seiner Herrschaft nicht getan. Ist es in ihrer Wirklichkeit etwas Neuerfundenes? Nein, das gab es doch schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also meint er das Sprachliche. Wenn du sagst, zum Beispiel, du hast sehr oft Fußball gespielt früher. So, und jetzt hast du eine lange Zeit kein Fußball mehr gespielt. Jahrelang. So, und jetzt spielst du Fußball und sagst, ah, endlich mal was Neues hier, ja, so nur Arbeit und so, ja, endlich mal was Neues, spiel Fußball. Zum ersten Mal in deinem Leben spielst du Fußball? Nee, ganz, ganz früh, aber ich meine jetzt was Neues. Also meine ich mit neu nicht unbedingt immer etwas, es gab's nie vorher und auf einmal ist es da. Also ist das die sprachliche Bedeutung, nicht die religiöse. Religiöse Bedeutung von Bid'ah ist was? Das gab es nie. Und es wird erfunden. Also, er nannte sie nur deshalb Neuerung, weil dies ihrem sprachlichen Sinn nach so bezeichnet wird. Denn eine Neuerung im religiösen Sinne ist nach diesen Gelehrten das, wofür es keinen religiösen Beweis auf Empfehlung gibt. So was sagte Ibn Taymiyyah. Letztlich laufen beide Aussagen auf dasselbe hinaus, da sie darin übereinstimmen, dass das, was durch die Religion weder empfohlen noch vorgeschrieben ist, weder Pflicht noch empfohlen ist. Wer also eine Handlung als Gottesdienst und Religion praktiziert, obwohl sie in der Religion weder verpflichtend noch empfohlen ist, der ist irregegangen. Darin sind sich die Muslime einig. So, was meint er jetzt? Er sagt, guckt mal, ihr sagt, die ihr behauptet, es gibt eine gute Bid'ah, ihr sagt, nicht jede Bid'ah ist gut. Also sagt ihr, Sekunde, es muss bestätigt sein. Also, das bedeutet, diese bestätigte Bid'ah, auch wenn wir euch widersprechen, dass man das nicht machen darf, aber ihr selbst sagt, es muss bestätigt sein. Also kann man nicht einfach so drauf los erfinden. Und wir sagen, es muss bestätigt sein, aber nicht, wie ihr es meint, Hauptsache irgendein Gelehrter bestätigt es, sondern es muss bestätigt sein aus Koran und Sunna. Also er sagt, warum greift ihr dann jene an, die das verbieten? Ihr verbietet doch auch, einfach zu erfinden. Oder erlaubt ihr einfach so zu erfinden? Nein, ihr erlaubt es nicht. Also bitteschön, und wir erlauben es auch nicht, aber konsequenter. Wenn wir also von Neuem, also Zitat Ende, wenn wir also von Neuem oder von guten Erneuerungen sprechen, gibt es folgende Konsequenzen. Erstens, dass dies angeblich, also das angebliche empfohlene Erneuerung, Teil der Religion wäre, die Allah für seine Diener vollendet und für sie gut geheißen hat. Und dies ist offensichtlich falsch, da Allah seine Diener nicht zu solchen Neuerungen befohlen hat, noch hat sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam sie befohlen, noch hat er sie praktiziert, noch einer der rechtgeleiteten Kalifen oder einer der Gefährten radiallahu anhum oder der Tabi'in oder deren Nachfolger in Güte, also die ihnen richtig und gut nachfolgen. Wer also behauptet, es gebe in der Religion gute Neuerungen, der widerspricht ohne Wissen, der spricht ohne Wissen über Allah, über sein Buch und über seine Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also, Nummer eins, was ist das Problem bei Bid'ah? Hasana, gute Bid'ah. Allah hat es nicht aufgefordert. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam auch nicht. Du erfindest etwas, was nicht in der Religion ist. Und Allah sagt, er hat seine Religion vollendet. Zweitens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten es unterlassen haben, segensreich und lobenswerte Sunnen zu praktizieren. Yani, wenn du sagst, guck mal, es gibt eine Bid'ah Hasana, bedeutet was? Es gibt etwas, das bringt dich näher zu Allah, aber Abu Bakr hat es nicht getan. Und Umar hat es auch nicht getan. Und Uthman und Ali und Zubayr und alle. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es auch nicht getan. Wer ist denn bitteschön motivierter und konsequenter in der Anbetung? Wohl An-Nabi alaihi salatu wasallam und As-Sahabe. Denkst du, du kannst sie überholen? Das heißt, wenn es irgendetwas gibt, das einen Menschen näher bringt zu Allah, hätte es der Prophet getan, alaihi salatu wasallam. Hätten es die Sahabe getan, radiallahu anhum. Jetzt darf natürlich niemand kommen und sagen, aber Sekunde mal, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nur 11 Raka'a oder 13 Raka'a in der Nacht gebetet und es wurde nicht überliefert, dass er 20 Raka'a gebetet hat. Also, willst du jetzt sagen, das ist verboten? Nein. Erstens, er hat gesagt, das Nachtgebet ist immer 2 Raka'a. Also hat das nicht festgesetzt. Zweitens, er hat erlaubt zu beten, ohne es einzuschränken. Wenn wir eine Ibadah haben, die nicht eingeschränkt wurde, da kannst du nicht sagen, aber der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es in einem bestimmten Maß gemacht. Yani nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur einmal zu Hajj gegangen ist, dafür dürfen wir nicht 2 und 3 und 1000 Mal zu Hajj gehen. Also bitte nicht die Sachen vermischen jetzt. Nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache nur einmal gemacht hat oder von mir aus so und so viele Male gemacht hat, heißt das nicht, keiner darf mehr machen. Diese Ibadah ist schon gegeben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon vorgelebt. Also darfst du es machen. Außer, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es eingegrenzt. Du kannst nicht sagen, okay, ich darf 20 Raka, ich darf 30, 50, 100 Raka in der Nacht beten. Ich bete, ich umrunde die Kaaba 10 Mal und nicht 7 Mal. Na, hier sagen wir, darfst du nicht. Ja, was jetzt? Einmal sagst du, ich darf und einmal sag ich, ich darf nicht. Ja, wenn ein Nabi sallallahu alaihi wasallam es festgelegt hat, dann darfst du es nicht ändern, diese Anzahl. Hat das nicht festgelegt, darfst du es ändern. Das ist keine Willkür, sondern das sind Regeln, Gesetzmäßigkeiten. Deswegen gehen wir immer nach den Belegen der aus Koran und Sunnah. Drittens, dass diejenigen, die die sogenannten guten Neuerungen praktizieren, segensreiche und lobenswerte Handlungen vollbracht hätten, die weder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam noch seinem Gefährten zuteil geworden sind. Die Befürworter der sogenannten guten Bid'ah argumentieren, dass der Hadith, jede Bid'ah ist eine Irreleitung, nicht allgemein zu verstehen ist. Also, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt wissen die natürlich, diese Leute, die die gute Bid'ah verteidigen, die sagen, wir kennen den Hadith. Und wir wissen, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jede Bid'ah ist eine Irreleitung. Kullu. Aber im Koran wird nicht das Wort jeder, alles, immer, überall, ist ja egal welches Wort, diese allgemeinen Wörter. Allgemein bedeutet was? Sie meinen alles. Wird nicht immer allgemein verstanden, sondern auch manchmal eingeschränkt. Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. Sie zerstörte alles durch den Befehl ihres Herrn. Also dieser Wind bei dem Volk, was eben zerstört wurde, die Strafe Allahs azza wa jal, Allah sagt, تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ. Sie zerstört alles. كُل. Das gleiche Wort wie bei كُلُّ Bid'atin dalala. Alle Erneuerungen sind Irreleitung. Willst du jetzt sagen, dieser Wind hat Sonne, Mond, Sterne, Jupiter, den Mars, die Berge, Himalaya, Alpen, hat alles zerstört? Kein Mensch sagt sowas. Also, kullu heißt nicht immer alles, wirklich alles. Sondern kull bedeutet sehr viel. Und genauso verstehen wir kullu bid'atin balala. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nach Hause und sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Da haben sie uns reingelegt, dieser Ibn Taymiyyah hier. Ja? Deswegen, barakallahu fikum, muss ein Mensch lernen. Und deswegen darf man nicht einfach so drauf los debattieren. Denn die anderen, die sind ja nicht blöd. Also die haben ja ihre Argumente. Aber es ist die Frage, ob du denn alles mitbekommen hast, ob du denn genug gelernt hast. Möge Allah uns immer mehr Wissen geben. Jetzt müssen wir ein bisschen Usulul Fiqh machen. Und das ist eben, bei solchen Themen kann man nicht sagen, in einem Satz will ich das Thema gegessen haben. Geht nicht. Weil jetzt müssen wir eintauchen. Okay, kullu, wir sagen kullu bid'atin dalala. Steht doch, ist doch klar, oder? Alle, jede Bid'ah ist eine Irreleitung. Also gibt's noch was zu diskutieren? Stopp. Tudammiru kulla shay'in. Heißt nicht alles. Aber kein Mensch auf dieser Welt sagt, dieser Wind hat alles zerstört. Sondern was wurde zerstört? Die Häuser dieser, diese Menschen meine ich, diese Menschen wurden zerstört. Also die Ungläubigen. Jetzt müssen wir ein bisschen Usulul Fiqh machen, und zwar, es gibt Begriffe, die deuten auf Allgemeinheit hin, wie zum Beispiel jeder, alles, immer und so weiter. Jetzt gibt es aber im Koran und in der Sunna auch Einschränkungen. Es ist nicht jeder gemeint, es ist nicht alle gemeint, es ist nicht immer gemeint, es ist nicht überall gemeint. Und das ist ein Thema, wie verstehen wir Texte? Gibt es eine Ausnahme? Gibt es keine Ausnahme? Das ist das Thema. Wir schauen uns an aus dem Werk von Ibn Uthaymin, rahimahullah, al-usul min ilm al-usul. Also die Grundlagen der Wissenschaft, usul al-fiqh. Welches er selbst kommentiert hat, rahimahullah ta'ala, jazahullah khair. Er hat das Buch geschrieben und hat es dir dann noch erklärt, damit du es verstehst. Er sagt, die Spezifizierung durch Wahrnehmung bedeutet, dass ein allgemeiner Ausdruck vorkommt, bei dem die sinnliche Wahrnehmung darauf hinweist, dass er nicht in seinem ganzen Allgemeinheitsumfang gemeint ist. Die Wahrnehmung steht also getrennt vom allgemeinen Beweistext. So, auf Deutsch nochmal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt kullu und Allah subhanahu wa ta'ala sagt kullu. So, diese Begriffe müssen wir jetzt näher betrachten. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass wir einen Begriff benutzen. Er meint alles, aber aufgrund der Beobachtung, der Erfahrung wissen wir, es ist nicht alles gemeint. Das nennt man Takhsis bi al-Hiss, al-Hiss, Sinne. Takhsis bedeutet Spezifizierung, Einschränkung. Durch was? Durch al-Hiss. Die zweite Art, das ist die erste Art der Spezifizierungen. Ein Satz, der ist eigentlich allgemein formuliert, aber jetzt sagen wir, aber es ist nicht so gemeint. Entweder durch den Sinn, durch Erfahrung oder durch Religion oder durch Verstand. Also die zweite Art durch Verstand, At-Takhsis bil-Aql. Er sagt, die zweite Art ist die Spezifizierung durch den Verstand. Das heißt, es kommt ein allgemeiner Ausdruck vor, bei dem der Verstand darauf hinweist, dass er nicht in seinem ganzen Allgemeinheitsumfang gemeint ist. Also rational versteht jeder Mensch mit gesundem Verstand, ich meine nicht alles. Wenn ich sage, ich habe alles eingepackt, gibt es irgendeinen Menschen da draußen in dieser Welt, der sagt, was? Hast du Himalaya? Hast du in den Koffer gepackt? Kein Mensch, jeder mit Menschenverstand, ich habe alles gepackt, weiß, was alles? Also dein Hemd und deine Socken und Allahu a'lam was. Das heißt, ich habe aber alles benutzt. Das Wort, alles habe ich benutzt, aber ich meine nicht alles. Die dritte Art ist die Spezifizierung durch Religion. Das heißt, es kommt ein allgemeiner Ausdruck vor, bei dem die Religion durch andere Textbelege darauf hinweist, dass er nicht in seinem ganzen Allgemeinheitsumfang gemeint ist. Jetzt geht er auf diese Aussage ein, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Und zwar, Beispiel für die Spezifizierung durch Wahrnehmung ist die Aussage Allahs über den Wind beim Volk von Ad. Sie zerstörte alles durch den Befehl ihres Herrn. Denn die Wahrnehmung zeigt, dass sie nicht Himmel und Erde zerstört hat. Wenn du liest, sie zerstörte alles durch den Befehl ihres Herrn, dann würde die Formulierung alles, kulla shay'in, darauf hindeuten, dass sie den Himmel, die Erde, die Meere, die Bäume und alles andere zerstört hat. Doch die sinnliche Wahrnehmung hindert daran, diese Allgemeinheit zu verallgemeinern. Denn sie zerstörte weder den Himmel noch die Erde, ja nicht einmal die Wohnstätten. Die Wohnstätten blieben bestehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Da waren sie dahin, so dass man nichts mehr sah, außer ihren Wohnstätten. Sie selbst, die Menschen, gingen zugrunde. Der Wind nahm jeden einzelnen von ihnen hoch und warf ihn dann wieder zu Boden, so dass sie wie leere Stämme umgestürzter Palmen wurden. Möge Allahs bewahren. Möge Allahs davor bewahren. Ja, Latif. Ein ganzes Volk wird genommen, gewirbelt im Wind und runtergeschmettert. Möge Allahs davor bewahren. Doch die Wohnstätten wurden nicht zerstört. Diese Aya also wurde durch die Wahrnehmung spezifiziert. Welche Wahrnehmung? Also die Erfahrung. Wir wissen, was macht ein Wind? Zerstört nicht die ganze Welt. Natürlich wäre Allah dazu imstande, aber Allah hat Winde so erschaffen, dass sie normalerweise nicht die ganze Welt zerstören. Wenn du nun fragst, sind die Wohnstände aufgrund der Wahrnehmung ausgenommen? Dann lautet die Antwort, nein, sie sind aufgrund des Textes ausgenommen. Hier ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also wir sagen erst einmal, okay, wir sagen, es gibt tatsächlich die Spezifizierung aufgrund von zum Beispiel Sinneswahrnehmung. Ich weiß, die Regel ist, dass eine Sache nicht alles umfasst. Wenn wir sagen, die Pandemie hat alle getroffen, dann weiß ich, sie hat nicht jeden Einzelnen. Gibt Leute, die nicht getroffen wurden. So, das heißt, die Erfahrung lässt mich urteilen, alle ist nicht wirklich gemeint, sondern sehr, 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 sehr viele. So, aber die Frage ist jetzt, bei dieser Aya, ist das tatsächlich der Grund, warum wir sagen, Kull wurde hier eingeschränkt? Ibn Uthaymin sagt, nein, sondern Allah hat es spezifiziert. Eingeschränkt, indem er sagte, فَأَصْبَعُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Da waren sie dahin, sodass man nichts mehr sah, außer ihren Wohnstätten. Das ist nämlich auch ein Argument auf alle, die sagen, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ bedeutet nicht alle Bid'ah. Es gibt einige Bid'ah, die sind nicht Balala, sind nicht ihre Leitung. Da sagen wir, es muss eine sogenannte Qarina geben. Einen Hinweis, dass wir sagen, nee, es ist nicht alles gemeint, sondern sehr vieles. Die allermeisten. Aber wo ist die Qarina bei kullu bid'atin dalala? Wo ist der Hinweis? Der Hinweis bei tudammiru kulla shay'in, sie vernichtet alles, also dieser Wind vernichtet alles, ist was? Die Aya danach. Da waren sie dahin, sodass man nichts mehr sah, außer ihren Wohnstätten. Allah hat es doch selbst eingeschränkt, dass nicht alles vom Wind zerstört wurde, denn die Wohnungen wurden nicht zerstört. Hast du das bei dem Hadith Kullu Bid'atin Dalala? Zeig mir mal, wo ist eine Aya, ein Hadith, der mir sagt, ne, aber es gibt schon einige Bid'ah, die gut sind. Er sagt nun, was jedoch die Wohnstätten an sich betrifft, so kann der Wind sie aus sinnlicher Sicht. Es könnte schon sein. Also ist es möglich, dass ein Wind Wohnungen zerstört? Natürlich. Dann geht es weiter. Die Aussage, also im Originaltext vom Werk von Ibn Uthaymin, er sagte, ein Beispiel für die Spezifizierung durch den Verstand ist die Aussage Allahs, Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer von allem. Der Verstand weist darauf hin, dass sein eigenes Wesen nicht erschaffen ist. Der Verstand deutet darauf hin, dass Allah nicht erschaffen ist. Aber Allah hat doch gesagt, er hat alles erschaffen. Er soll das heißen, er hat sich selbst erschaffen. Wenn er sagt, Allah hat alles erschaffen, dann bedeutet es nicht, dass er wirklich alles, was existiert, erschaffen hat. Wie? Allah hat sich doch nicht selbst erschaffen. Aber alles andere außer Allah hat Allah erschaffen. Aber in der Aya steht, Allah ist Schöpfer von allem. Aber sicherlich, der Verstand deutet darauf hin, was auszunehmen ist. Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Wir wissen, dass er, subhanahu wa ta'ala, sich selbst nicht erschaffen hat. Vielmehr ist er der Schöpfer und alles andere außer ihm ist erschaffen. Der Verstand erkennt mit völliger Gewissheit, dass Allah nicht erschaffen ist. Wäre nämlich der Schöpfer erschaffen, so ergebe sich ein unendlicher Regress. Was ist das? Das ist also in der Logik ein Fehler. Also diese Endlosschleife. Der Schöpfer wäre erschaffen und der Schöpfer des Geschaffenen wäre wiederum erschaffen und der Schöpfer des Schöpfers des Geschaffenen ebenfalls erschaffen. Das hört ja dann nicht mehr auf. Und das kann ja nicht sein. Es muss den Ersten geben, Al-Awwal, subhanahu wa ta'ala, der ist Schöpfer von allem und keiner hat ihn erschaffen. Und das ist Allah, Jalla wa ala. Deshalb sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, die Vernünftigen sind sich einig, dass es keinen unendlichen Regress bei den Wirkenden gibt. Also diese Ursachenkette, das ist die Ursache von dem, und das ist von dem, und das ist von dem, und das ist von dem, und das ist, bis wohin geht das? Kann die unendlich sein? Nein, es muss einen Anfang geben. Das ist ein rationaler Beweis gegen Atheismus. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel. Man nimmt das Beispiel eines Soldaten, kannst ja auch von mir aus einen Fußballspieler nehmen, ist ja egal. Und zwar, der Soldat soll den Befehl bekommen zu schießen. Der Fußballer soll den Befehl bekommen zu schießen, den Ball zu schießen. Oder ein anderes Beispiel, du bist an der Haltestelle und wartest auf den Bus. Es gibt verschiedene, also kannst du so formulieren, wie du willst. Der Bus kommt erst an deine Haltestelle, wenn er an der Haltestelle vorher war. Dort ist er erst, wenn er an der Haltestelle vorher war. Dort ist er erst, wenn er an der Haltestelle vorher war. Dort ist er erst, wenn er an der Haltestelle vorher war. Oder von mir aus, der Fußballer, der soll schießen, aber erst, wenn dessen Trainer sagt, schieß. Aber der Trainer sagt das erst, wenn dessen Trainer sagt, schieß. Aber der sagt das erst, wenn dessen Trainer sagt, schieß. Und so weiter. Wenn wir das jetzt ins Unendliche bringen, wann schießt dieser Fußballer? Wann kommt der Bus? Nie. Warum? Ja, weil es gab nie den ersten, wo es jetzt anfängt. Das heißt, rational ist es unmöglich, dass die Ursachenkette keinen Anfang hat. Weil diejenigen, die sagen, guck mal, es gibt keinen Gott. Okay, also nicht okay. Aber ja, was soll das heißen? Das bedeutet, ja, vor den Menschen waren die Affen. Okay, weiter. Vor den Affen war die Zelle. Weiter. Vor der Zelle war ein Atom. Weiter. Vor dem Atom war irgendwas. Weiter. Mach weit. Und vor dem war das. Und vor dem war das. Vor dem war das. Vor dem. Dann, guck mal, brauchst du überhaupt nicht so anzustrengen. Egal, was für einen Film du jetzt machst. Wo ist der Anfang? Es muss einen Anfang geben. Es kann nicht sein, dass diese Ursachenkette keinen Anfang hat. Es muss den ersten Verursacher geben, der keine Ursache hat. Egal, wie du das da formulieren willst. Also jeder normale Mensch weiß, es muss den ersten Verursacher geben. Das ist nur so am Rande. Das bedeutet also, und das ist natürlich Allah, Jalla wa ala, und wenn es Allah ist, dann ist alles andere Unfug, was gesagt wird von Menschen, Affen und was weiß ich was. Auf jeden Fall. Das bedeutet, sagt Ibn Uthaymin nun weiter, wenn die Ursächlichkeit beim eigentlichen, von sich selbst wirkenden Verursacher ankommt, hört die Reihe auf. Also bei Allah, Azza wa Jal, der ist der Verursacher, dann war's das. Vor ihm gibt's keinen Verursacher. Würde man das nicht sagen, käme es zu einem endlosen Regress, also zu dieser unendlichen Kette. Wenn nun jemand sagt, beweise mir, dass Allah unter den Begriff Shay fällt, dann sagen wir, Allah subhanahu, also Shay, Ding, also Allah ist der Schöpfer von allem, von allen Sachen, von allen Dingen. Aber Allah azza wa jal ist natürlich nicht der Schöpfer von sich selbst. Wenn wir aber jetzt sagen, ist Allah Azza wa Jal etwas, können wir sagen, Allah Azza wa Jal ist jemand, ist etwas, auf Arabisch Shay, dann sagen wir ja. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهِ. Sprich, was gibt es an Zeugnis größeren? Sprich Allah. Also in dieser Ayah hat Allah erwähnt, Shay, sag, was an den Dingen, Sachen, Existenzen, wie nennst, wie du willst, Shay auf Arabisch, ist am größten. Sag Allah tabaraka wa ta'ala. Also das war ein Exkurs bezüglich der Spezifizierung. Also, wenn wir Begriffe haben, alles, jeder und so weiter, das nennt man auf Arabisch Siyarul Umum, Ausdrücke der Allgemeinheit, der allgemeinen Formulierungen. Ich möchte damit alle einschließen. Dann müssen wir wissen, Siyarul Umum können tatsächlich allgemein verstanden werden, können aber auch eingeschränkt verstanden werden. Ibn Uthaymin sagt ein anderes Beispiel. Allah sagt, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Diejenigen, zu denen die Menschen sagten, siehe, die Leute, die Menschen haben sich gegen euch versammelt, so fürchtet sie. Doch dies mehrte sie nur im Glauben. Gemeint ist was? Nach Ghazwat Uhud wollten die Mekkaner wieder angreifen. Und die Leute haben dann den Sahaba gesagt, oh, pass auf, die Mekkaner, die wollen euch wieder angreifen. Aber das stärkte nur den Glauben der Sahaba und sie blieben standhaft, radiallahu anh. So, was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt? Allah sagt, diejenigen, zu denen die Menschen sagten. Heißt das, alle Menschen auf der Welt haben da gesprochen? Das ist ein allgemeiner Begriff. Annas. Also in Usul Fiqh lernt man auch, dass ein Hinweis auf die Allgemeinheit der Artikel ist. Annas. Die Menschen. Haben alle Menschen geredet mit den Sahaba? Natürlich nicht. Sondern es waren einige. Das ist auch nochmal ein Beispiel. Zwar ist der Wortlaut allgemein, aber ist es allgemein gemeint? Nein, es ist nicht allgemein gemeint, sondern spezifisch. Einige. Siehe, die Leute haben sich gegen euch versammelt. Die Menschen. Inna an-nasa qad jama'u. Heißt das, die ganze Welt hat sich zusammengetan gegen die Sahaba? Nein, die Mekkaner. Ein Teil der Mekkaner. Aber da steht die Menschen, ja. Aber gemeint ist ein Teil dieser Gruppe oder dieser Art Menschen. Das heißt, wir wissen, es gibt Formulierungen, die eigentlich allgemein sind. Sie werden aber eingeschränkt betrachtet. Woher wollen wir das wissen? Noch einmal, entweder Sinneswahrnehmung, also Erfahrung, oder Religion oder rational. Sehr schön. Haben wir das jetzt? Okay. Kommen wir zurück zu Kullu Bid'atin Dalala. Welche Sinneswahrnehmung zeigt, dass Kullu hier eingeschränkt ist? Nicht jede Bid'ah ist gemeint, sondern viele und die meisten. Welches? Welche Sinneswahrnehmung? Keine. Religion. Wo habt ihr in der Religion, dass es eingeschränkt ist? Nirgends hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwo gesagt, guck mal, also die Bid'ah sind zwar schlecht, aber das ist gut. Hat er jemals von guter Bid'ah geredet? Nein. Die Sahaba vielleicht? Nein. Die Tabi'in vielleicht? Nein. Also religiös einschränken können wir diesen Begriff nicht. Rational, gibt es irgendetwas Rationales? Ganz im Gegenteil. Wir haben ja gesehen, Ash-Shatibi sagt, auch vom Verstand her, ist das ein Widerspruch? Du sagst, die Religion ist vollendet, aber sie ist doch nicht vollendet. Das ist doch ein Widerspruch. Also können wir den Begriff Kullu Bid'atin Dalala nicht einschränken, sondern der bleibt allgemein, weil es keine Qarina, keinen Hinweis gibt, dass dieser Ausdruck Kullu einzuschränken ist. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Und zwar sagen die Befürworter der guten Bid'ah, Es gibt aber Gelehrte, die das so aufgeteilt haben. Dazu gehört al-Imam al-Shafi'i rahimahullah. Okay, und was hat al-Shafi'i gesagt? Er sagte, die Bid'a ist zweierlei. Lobenswert und tadelnswert. Was mit der Sunna übereinstimmt, ist lobenswert. Und was der Sunna widerspricht, ist tadelnswert. Und er sagte, die Neuerungen sind zweierlei. Die eine Art ist das, was neu eingeführt wurde und dem Koran und der Sunna einem Bericht, Athar, also einem Hadith, oder dem Konsens widerspricht. Also es widerspricht dem Koran, der Sunna, dem Athar, also Hadith, dem Konsens. Das ist die irreführende Bid'ah. Die zweite Art ist das, was an Gutem neu eingeführt wurde, ohne einem dieser Grundlagen zu widersprechen. Das ist eine Neuerung, die nicht tadelnswert ist. Und Umar radiallahu anhu sagte, al-Shafi'i spricht weiter. Und Umar radiallahu anhu sagte über das Gebet im Monat Ramadan, welch schöne Bid'ah dies ist. Er meinte damit, dass es etwas Neues sei, was es zuvor nicht gab, doch es enthält nichts, was das Frühere zurückweist. Siehst du, al-Shafi'i sagt, gibt gute Bid'ah, schlechte Bid'ah. Hat er erklärt, was er meint, oder hat er nicht erklärt, was er meint? Er hat was gesagt, al-Shafi'i rahimahullah? Es gibt eine schlechte Bid'ah. Was ist das? Es widerspricht Koran, Sunna, Ijma', dem Hadith. Okay, da sind wir uns ja einig. Sehr schön. Was ist gute Bid'ah? Da hat er dir ein Beispiel gegeben. Al-Shafi'i rahimahullah hat dir ein Beispiel gegeben. Welches? Salat al-Tarawih. Aha. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Beispiel verstehen, verstehen wir, was al-Shafi'i meint? So. Salat al-Tarawih hat das Umar radiallahu anhu erfunden. Aus dem Nichts so einfach, grübel, grübel. Ich fange an, ein neues Gebet einzuführen. Oder gab es das schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Es gab Salat al-Tarawih zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was hat Umar eingeführt? Und zwar, dass er einen Imam bestimmt hat für alle Menschen. Aber dass die Sahaba zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Jama'at, in Grüppchen zusammengebetet haben, das gab es schon. Aber es gab nicht einen Imam für alle. Ja, sehr schön. Aber Salatul Jama'a, Gemeinschaftsgebet, als Tarawih-Gebet, das gab es. Ein Imam oder sind verschiedene Leute, die zusammen beten. Wo liegt denn bitte schön jetzt der Unterschied? Das heißt, Umar radiallahu anhu hat nicht eine Ibadah neu erfunden, sondern er hat diese Sunna wiederbelebt. Das meint al-Shafi'i, rahimahullah, wenn er sagt, es gibt zwei Arten von Bid'ah. Also nicht das, was die Leute der guten Bid'ah, die Befürworter meinen. Weil die meinen, wir erfinden Maulid. Die kommen gucken und sagen, guck mal, al-Shafi'i sagte, es gibt gute Bid'ah. Okay, sehr schön. Deswegen dürfen wir Maulid feiern. Sekunde, meinte al-Shafi'i den Maulid? Ja, natürlich meinte er den Maulid. Er sagte, gute Bid'ah. Also gute Bid'ah ist etwas, was es früher nicht gab. Sekunde. Gehen wir zurück zu Shafi'i. Was hat er nochmal gesagt? Er hat gesagt, so wie Umar. Aha. Okay, also Umar, was hat er denn gemacht? Hat er was Neues erfunden? Nein. Sondern etwas, was es bereits gab, wiederbelebt. Das meinte Shafi'i, rahimahullah. Deswegen sagt er auch im ersten Zitat, die eine Art ist das, was neu eingeführt wurde. Die Bid'ah ist zweierlei, eine lobenswerte und tadelswerte. Was mit der Sunna übereinstimmt. Was mit der Sunna übereinstimmt. Das sagen wir doch auch. Das bedeutet also, wenn Uthman ibn Affan radiallahu anhu den zweiten Adhan eingeführt hat, das ist übereinstimmt mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an den Koran gesammelt hat, obwohl das der Prophet nicht getan hat, alaihi salatu wassalam, das ist übereinstimmend mit der Sunna. Wenn zum Beispiel heutzutage irgendetwas gesagt wird über Bitcoin und so, das ist übereinstimmend mit Koran und Sunna. Aber nicht, dass du einen Gottesdienst erfindest, obwohl der Anlass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorhanden war und es keinen Hinderungsgrund gab. Und dann sagst du mir, das ist eine schöne Bid'ah. Das meint al-Shafi'i nicht, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ibn Rajab sagte, dass niemand kommt und sagt, ja, ihr interpretiert, wie ihr wollt. Ibn Rajab, rahimahullah, sagte, was Imam al-Shafi'i, rahimahullah, meinte, ist, die tadelnswerte Bid'ah ist das, was keinen Ursprung in der Scharia hat, auf den sie sich zurückführen lässt. Das ist die Bid'ah im rechtlichen Sinn, shar'i, im religiösen Sinn. Die lobenswerte Bid'ah dagegen ist das, was der Sunna entspricht. Also das, was einen Ursprung in der Sunna hat, auf den sie sich zurückführen lässt. Achtung, er sagt nun, es ist somit nur sprachlich eine Bid'ah. Nicht aber im religiösen Sinn, weil sie der Sunna entspricht. Deswegen diejenigen, die sich immer lustig machen über die Leute, die sagen, Maulid darf man nicht feiern, diese Bid'ah darf man nicht machen. Und sagen, ihr habt keine Ahnung, ihr kennt euch nicht mit Usul Fiqh. Und hier, bitteschön, das sind Gelehrte. Oder Shatibi ist kein Gelehrter und hat auch keinen. Aber der weiß auch nicht, was Usul Fiqh ist und Maqasid und Mursal und... Das Problem ist, diese Leute, sehr oft sind sie überheblich. Sie denken, aha, weil das sagen die wirklich. Das sagen die wirklich. Ihr habt keine Ahnung über Usul al-Fiqh und wie man Urteile ableitet und Analogieschlüsse und so weiter. Deswegen sagt er das Bid'ah. Diese Gelehrten auch nicht? Ibn Rajab, rahimahullah. Shatibi, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alle haben sie keine Ahnung. Was belegt auch noch, dass es Schäfi'i das nicht meinen kann? Er finde einfach, sondern er meint, wenn es einen Ursprung hat, es wurde getan, heißt das. Das wurde bereits getan. Oder der Anlass, den gab es nicht, aber die Notwendigkeit kam später. Wie zum Beispiel der zweite Adhan von Uthman radiallahu anhu. So. Was nochmal bekräftigt, dass al-Shafi'i rahimahullah nie im Leben das so meinte, ist, dass al-Shafi'i einer der vehementesten Gegner al-Tahsin beziehungsweise bei den Masalih al-Mursala war. Er war sehr, sehr strikt. Al-Istihsan, das Wort hatte mir gefehlt. Al-Istihsan, was heißt Al-Istihsan? Al-Istihsan, wir hatten ja über Masalih Mursala geredet, dass zum Beispiel, es gab einen neuen Anlass, den gab es zur Zeit des Propheten nicht, alayhi salatu wassalam, und eine neue Notwendigkeit, die gab es zur Zeit des Propheten sallallahu alayhi wasallam nicht, und deswegen haben die Gelehrten gesagt, wir müssen das tun. Wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an den Koran gesammelt hat in ein Exemplar, wobei das der Prophet nicht getan hat, alayhi salatu wassalam. Al-Shafi'i im Bereich Al-Istihsan gehört zu denjenigen, die am strengsten waren. Bloß nichts erfinden, bitte. Da kommst du und sagst, er hat die Bid'ah Hasana erlaubt. Und dazu gehört auch, dass Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn ihr in meinem Buch etwas findet, dass der Sunna das Gesandte sallallahu alaihi wasallam widerspricht, dann handelt nach der Sunna und lasst, was ich gesagt habe. Ein weiterer Gelehrter, wann ist es, Aisha? Haben wir noch Zeit, ja? Ein weiterer Gelehrter, den man immer zitiert, ist Al-Izz bin Abd al-Salam, rahimahullahu ta'ala. Weil er derjenige ist, der Al-Bid'ah aufgeteilt hat in 5 Arten. Ich glaube, ganz zu Beginn dieser Reihe haben wir das schon mal erwähnt. Er sagt, Al-Bid'ah ist aufzuteilen in die 5 Urteile im Islam. Es gibt Pflicht, es gibt empfohlen, Mustahab, es gibt verboten, haram, es gibt makruh, verpönt, und es gibt mubah, also erlaubt, halal. So ist auch die Bid'ah. Eine Bid'ah, die Pflicht ist, eine Bid'ah, die Sunnah ist, eine Mustahab, eine Bid'ah, die makruh ist, haram. Und wir haben ja bereits erwähnt, er sagt was? Er sagt, gemeint ist mit einer Bid'ah, die Pflicht ist, dass wir Krankenhäuser errichten. Das ist eine Bid'ah, die ist Pflicht. Gab es ein Krankenhaus zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein. Also so ähnlich. Er hat jetzt nicht Krankenhaus gesagt, ja, aber ich meine, das ist sowas, was er meinte. Schulen und so weiter. Das bedeutet also, er meint nicht das, was wir meinen, wenn wir von Bid'ah reden. Er redet von Masalih Mursalah. Also noch einmal, was war Masalih Mursalah? Also einen Nutzen, eine Notwendigkeit, die gegeben ist, deren Anlass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht vorhanden war. Oder zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat was daran gehindert, er konnte es nicht machen. Zum Beispiel Tarawih weiterbeten. Warum hat das unterlassen? Ja?
Damit die Menschen nicht denken, dass es Pflicht ist.
Nicht nur denken. Ja?
Dass Allah es nicht zur Pflicht macht.
Genau, dass Allah es nicht zur Pflicht macht. Weil die Zeit war die Zeit der Gesetzgebung. Nicht nur, dass sie es denken, sondern dass es tatsächlich zur Pflicht wird. Zur Zeit von Umar radiallahu anhu. Kann etwas zur Pflicht werden, was nicht Pflicht war? Die Offenbarung ist vorbei. Also das ist ein Hinderungsgrund zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also Al-Aziz ibn Abd al-Salam rahimahullah ta'ala hat das gemeint. Wie du interpretierst das rein und hat Al-Aziz ibn Abd al-Salam die Bid'ah erlaubt? Hören wir uns an, was er sagt. Das Erheben der Hände im Qunut. Qunut, ihr wisst, was Qunut ist, dieser Dua am Ende von Witr-Gebet, ja, wird nicht als empfehlenswert angesehen. Ebenso wie man die Hände nicht beim Bittgebet in der Fatiha oder zwischen den beiden Niederwerfungen erhebt. Denn darüber ist kein authentischer Hadith überliefert. Ebenso erhebt man die Hände nicht beim Bittgebet im Tashahhud. Das Erheben der Hände beim Bittgebet ist nur in den Situationen empfehlenswert, in denen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Hände erhoben hat. Und wer nach dem Bittgebet sein Gesicht mit den Händen abwischt, ist ein Unwissender. Denn darüber liegt kein authentischer Bericht vor. Ebenso ist es nicht authentisch im Qunut Segenswünsche über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen. Man sollte im Qunut nichts hinzufügen und nichts weglassen im Vergleich zu dem, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam getan hat. Bitteschön, das ist Al-Aziz ibn Abd al-Salam, rahimahullah. Und er hat ein Werk, das heißt At-Targhib an Salati al-Raghaib al-Mawdu'a. Also, das At-Targhib an Mangel, also das Entfernen, ja? Abwenden, ja? Er möchte dich davon abwenden. Er sagt, die Scharia hat das sich Allah annähern, also die Näherung zu Allah, durch eine einzelne Niederwerfung ohne Ursache nicht vorgeschrieben. Die Annäherung an Allah hat bestimmte Ursachen, Bedingungen, Zeiten und Säulen, ohne die sie nicht gültig ist. So wie man sich Allah nicht durch das Stehen in Arafat und Muzdalifa, das Bewerfen der Steinsäulen oder den Lauf zwischen der Safa und der Marwa nähern kann, wenn dies nicht im Rahmen eines gültigen Rituals mit seinen Ursachen, Bedingungen und Zeiten geschieht. Ebenso kann man sich ihm nicht durch eine einzelne Niederwerfung nähern, auch wenn sie an sich eine gottesdienstliche Handlung ist, wenn sie keinen richtigen Grund hat. Ebenso kann man sich Allah nicht durch Gebet oder Fasten zu jeder beliebigen Zeit und in jedem Monat nähern. Manchmal nähern sich Unwissende Allah durch Handlungen, die sie ihm näher bringen, zu glauben, die sie aber tatsächlich von ihm entfernen, ohne dass sie es bemerken. Also, Das heißt, Al-Izz ibn Abd al-Salam war auch, also das sind noch weitere Punkte, und auch gegen Salat al-Raghaib, welches einige machen. Also, Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah ta'ala, hat das Tor nicht einfach so geöffnet für die Bid'ah, dass jede Sache, die gut ist, einfach eingeführt werden kann, obwohl es der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht eingeführt hat. Inshallah ta'ala werden wir dann noch über weitere Scheinargumente reden, der Befürworter der guten Bid'ah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit der Sunna leben lassen, mit der Sunna sterben lassen und uns vereinen mit dem Imam der Sunna, dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.